Ja, guten Abend und herzlich willkommen zum philosophischen Abend im buddhistischen Zentrum. Wir hatten die letzten Wochen enorm viel Programm und dann jetzt noch so kaltes, ungemütliches Wetter. Deswegen ist heute mal ein bisschen ruhigerer Abend, aber das ist gut, dann kann man, also das ist so meine Erfahrung, je kleiner die Gruppe, desto mehr traut man sich, Fragen zu stellen, um mal in die Tiefe zu gehen, oder man kann sich mal einen Schlenker leisten. So zum Jahresprogramm ist gar nichts mehr zu sagen. Ich glaube, wir sind durch. Ne? Der Lama Rabchan war hier letztes Wochenende. Und bis Weihnachten passiert, außer dem Standardangebot jeden Abend, was wir hier im Programm stehen haben, glaube ich, nichts mehr. Ne?
Meines Wissens. Ja.
Genau.
Und was ist mit Lama Kerstin und Gerstin?
Die sind zwar hier, aber die sind privat hier. Und es gibt ein paar, die haben Verabredungen mit ihnen und es ist, die treffen sich mit denen, dafür sind sie auch hier. Ja. Aber es ist nicht offizielles Dharma-Programm.
Aber ja, weil der Lama Rabchan das irgendwie angesagt hat.
Ja, ja, die sind hier, aber nicht für sozusagen Dharma-Zwecke. Ne? Wobei, wenn man die kennt und sich mit ihnen zu Dharma-Zwecken treffen will, kann man das auch machen. Ne? Aber das ist sozusagen inoffizieller Besuch. Ne? Ja. Mhm. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir ein Silvesterfest machen. Im Moment ist erstmal so ein bisschen die Batterie erschöpft, weil wir haben so viel gemacht die letzten Wochen. Und die Bewohnerschaft hat so viel mitgetragen an öffentlichen Veranstaltungen, dass wir erstmal in die Bewohnerschaft horchen, in die Sangha horchen. Nächste Woche Sonntag ist Treff. Ne, jetzt am Sonntag ist Sangha-Treff und dann hören wir mal, wie es ist, ob wir ein Silvesterfest machen. Es wird keinen Kurs zu Silvester und Weihnachten geben, wie wir das die vergangenen Jahre hatten. Das ist oben in Reitenbuch, der Lama Tillmann gibt seinen Mahamudra-Kurs, den er früher hier gegeben hat. Viele sind auch da oben.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist dann ein Tara-Kurs und dann ein Schildkurs.
Ah, okay. Nicht Mahamudra. Okay, gut. Ja, aber die Lama Tillmann-Leute wissen eh Bescheid, so wie sie sich angemeldet haben. Ne? Und auch sonst ist ja immer viel los in den verschiedenen buddhistischen Zentren, die so auf dem Land sind und eher so Kurse anbieten von längerer Dauer. Ja, das wäre so, also nichts Großes mehr anzukündigen. Eins noch, wir haben ja für das nächste Jahr Abende, glaube ich, so bis Ende März oder so was geplant in diesem Dienstagsrhythmus. Und da werden Johannes und ich nochmal uns drüber beugen und werden die noch bis zum Sommer planen. Wir haben vor, ein paar Wissenschaftler, ein paar Philosophen, ein paar Vertreter anderer Religionen einzuladen im weiteren Verlauf bis zum Sommer. Nicht jeden Dienstag, aber so immer mal wieder, alle 2, 3, 4 Dienstage und die alte Tradition der buddhistischen Debatten wieder aufleben lassen. Also mal mit einem Hindu-Theologen oder mal mit einem christlichen oder muslimischen Theologen so mal ein bisschen so sich gegenseitig auf den Zahn fühlen oder mit einem Psychologen, mit einem Physiker oder so. Da müssen wir ein bisschen vorbereiten, die einladen. Und zwischen denen wird es dann Abende geben, wo wir ein bisschen in die buddhistische Geschichte gucken, wo wir uns die großen Schultern angucken, auf denen wir heute stehen mit der Praxis. Also so wichtige Praktizierende, wichtige Autoren aus der buddhistischen Geschichte. Damit man was anfangen kann, wenn hier die Leute miteinander schwätzen und Shantideva oder Chandrakirti oder Bodhidharma sagen, dass man so weiß, wer das war und was damit, oder hier bei uns Tilopa und Naropa und Kachupa und auch die Insider-Witze, warum wir immer bauen. Ja, also warum bauen die Kachis immer? Ne? Da gibt's einen tiefgründigen Grund dafür. Und das versteht man dann, wenn man so ein bisschen so die Liniengeschichte, die buddhistische Geschichte so kennt. Und dann versteht man auch die anderen Traditionen besser. Das ist so die Idee, bis zum Sommer da das Programm ein bisschen abzuändern gegenüber dem, wie wir es jetzt ausgeschrieben haben. Ja, gibt es sonst noch organisatorisch bis vorweg, bevor wir loslegen?
Mit dem Treffen mit dem Theologen?
Ja, das ist am 20. Der Herr Höger, katholischer Theologe an der PH Freiburg, wird sozusagen den Reigen der Debatten eröffnen. Der kommt am 20. Dezember, um sich mit uns auszutauschen über Unterschiede und Gemeinsamkeiten beim Thema Mitgefühl. Die Christen sind ja Experten beim Thema Mitgefühl einerseits und andererseits finden wir Buddhisten, dass man das noch, wie soll man sagen, noch vertiefen kann. Aber das werden wir dann sehen, wie ist es. Und im Moment liegt der Herr Hüger mit Lungenentzündung im Bett. Und alle hoffen, dass er bald gesund wird. Und wenn er stabil ist, dann klappt es. Und sollte er einen Rückschlag kriegen oder so, dann müssten wir es verschieben. Aber das halten wir dann auch aus. Und es passt so schön in die Weihnachtszeit. Ja. Sonst noch Fragen organisatorischer Art? Das Gute, wenn wir länger machen, dass sich das Diplom rausschiebt. Also das Üben auf die Prüfung, das kann man so ein bisschen noch rausschieben. Dann würde ich sagen, steigen wir den Abend ein, wie üblich mit einer kurzen Übung. Wir sitzen mit geradem Rücken, rechte Hand ruht in der linken. Daumen berühren sich leicht. Und wir üben, wie Buddhisten seit 2500 Jahren überall üben. Beim Einatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir ein. Beim Ausatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir aus. Wir erleben, dass außer dem Atmen noch jede Menge anderes in unserem Geist vor sich geht. Da sind Geräusche, da sind Gedanken, da sind Gefühle, Erinnerungen. Und es ist in Ordnung, dass wir es wahrnehmen. Das ist ein Zeichen, dass wir gewahr sind. Aber wir bleiben beim Atmen. Wir sind in jedem Augenblick von Atmen präsent. Das ist, was es zu lernen gilt, bei dem zu bleiben, wo man bleiben will und sich nicht wegtragen lassen von dem, was im Geist so von selbst rumspielt. Meister zu werden im eigenen Geist, statt Sklave der Gefühle, Gedanken, Assoziationen zu sein. Und dem Zweck dient der Abend heute, unseren Geist kennenlernen, damit wir ihn meistern können. Wenn uns es gelingt, den Geist zu meistern, dann ist alles gut. Denn alles geschieht im Geist. Ob wir glücklich sind oder leiden, das ist nur im eigenen Geist. Und wenn wir selbst in der Lage sind, glücklich zu sein und nicht mehr leiden zu müssen, dann können wir anderen helfen. Und die anderen sind jetzt gerade nicht hier, sondern irgendwo, wo sie nach Glück suchen. Aber die werden dann zu uns kommen und wir können uns vorstellen, dass wir für sie auch hier sitzen, nicht nur für uns selber. Und in dem Sinne nutzen wir die Zeit sehr intensiv, weil wir die nicht nur für uns hier verbringen. Und damit öffnen wir uns für das, was der Abend bringt. Wir hatten die letzten Abende damit verbracht, den Übergang ins Mahayana zu machen, das Herzsutra gehört, dort sind wir eingeführt worden in dieses Konzept halt der grundlegenden Offenheit aller Phänomene oder der Leerheit. Wir haben dann das letztes Mal noch vertieft mit den 16 Arten von Leerheit und haben die Verbindung von Leerheit und Mitgefühl hergestellt. Also warum geht das eine nicht ohne das andere nicht ohne das eine? Gibt es zudem noch Fragen, Ergänzungen, Vertiefungen, Verknotungen? Es ist ja oft so mit Buddhas Lehre, dass nachts um vier macht's plopp und dann kommt eine Einsicht oder ein Widerspruch. Oder man bespricht es in der WG Und dann bleibt den anderen das Müsli im Hals stecken und dann kommen die Gegenargumente. Oder. Gibt es da noch Nachfragen? Dann gehe ich davon aus, dass das ganz und gar verstanden wurde. Ne? Da sind wir dann schon wesentliche Schritte weiter. Aber wir werden noch viel Gelegenheit haben, uns mit dem Konzept von Leerheit auseinanderzusetzen und nachzuspüren, ob wir es wirklich, wirklich verstanden haben. Wenn wir uns dann mit dieser stufenweise Annäherung an Leerheit beschäftigen, im neuen Jahr, so das Konzept der vier philosophischen Schulen durchlaufen, das ist so eine stufenweise Zerstörung von all den Konzepten, die uns davon abhalten, die grundlegende Offenheit des Seins zu realisieren. Das ist so ein richtiges, soll man sagen, pädagogisches Loslassprogramm. Da kommen wir aber dann im neuen Jahr zu. Wir haben jetzt noch so ein paar Themen, die so in dieser Verknüpfung Theravada Mahayana liegen. Und heute kommt ein Thema, das der Johannes bestreiten wird. Was sind eigentlich so die für alle buddhistischen Traditionen verbindlichen gemeinsamen Aussagen? Und da gibt es einen Fachbegriff, die vier Siegel oder die drei Daseinsmerkmale. Und da wird jetzt Johannes drin einführen. Und ich werde vielleicht zwischendurch mal eine blöde Frage stellen oder so.
Ja, danke dir. Also wie gesagt, wir haben das Thema drei Daseinsmerkmale. In Pali heißt es Ti, Dakana. Ti oder Tri ist ja immer drei. Und Dakana Merkmale, also die drei Daseinsmerkmale oder drei Merkmale, oder im Mahayana heißt es die vier Dharma-Siegel. Und das Interessante und Schöne war ja letzte Woche am Freitag, als Lama Rabcham heißt er ja, da war, da hat er genau über das Thema auch gesprochen, ja, hat exakt mit dem Thema am letzten Freitag angefangen. Hat mich sehr gefreut. Und also wie du auch gesagt hast, es ist gleichsam die Grundlage für alle Schulen des Buddhismus. Im Mahayana heißt es deswegen auch Siegel, weil Siegel ist ja sowas wie eine Bestätigung, ja, so ein amtliches Stempel. Jawohl, okay, das ist Buddhismus. So ein bisschen, ja, in der Art. Von daher kommt der Begriff Siegel. Warum einmal drei, warum einmal vier? Das werde ich dann kurz darstellen. Davor würde ich, aber bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich gerne noch was anderes ansprechen. Und zwar ist ja jetzt in den letzten Tagen hier gerade in Freiburg, aber in ganz Deutschland, ziemlich große Aufregung. Ja, es gibt also diese dramatische, tragische Geschichte mit dieser Studentin, die vergewaltigt wurde und umgebracht. Und das ist schon etliche Wochen her. Man hat lange gerätselt und gesucht und jetzt ist rausgekommen, also sehr wahrscheinlich, dass es also ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling war. Und jetzt schlagen also die Emotionen unglaublich hoch. Also ich muss auch selber sagen, ich war sehr schockiert und wir alle, glaube ich, sind irgendwie, fühlen uns davon betroffen und vor allem aber nimmt es jetzt Form an Hass, Brutalität, Grausamkeit, an Äußerungen an, die das wirklich schlimm ist. Also es gibt sozusagen zwei Seiten, auf der einen Seite von diesem Jugendlichen her, muss man sagen, obwohl inzwischen zweifelt man ja wirklich, ob er wirklich 17 war oder ob er nicht älter ist. Und also diese Grausamkeit von ihm her gesehen und auf der anderen Seite aber jetzt diese brutale Reaktion vieler Leute. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf den Fall eingehen, da habt ihr wahrscheinlich alle genug davon gehört und gelesen. Aber vielleicht nur ganz kurz nochmal erwähnen, dass das super Tragische ja daran ist, dass sie selber in der Flüchtlingshilfe aktiv war. Ja, also es gibt hier zwei Organisationen. Die eine heißt, glaube ich, Flüchtlingshilfe Freiburg und die andere Weitblick Freiburg. Und sie war in dieser Flüchtlingshilfe Weitblick Freiburg. Und gerade die werden jetzt mit unglaublichen Hassmails überschüttet, ja, was zeigt, dass die Leute überhaupt gar nicht hingucken. Es interessiert sie gar nicht, der Fall wirklich. Und wer, was sie für ein Mensch war und wie sie gedacht und gelebt und gehandelt hat und so, sondern es geht nur darum, einen Anlass, um jetzt seine Wut und seine Emotionen da rauszulassen. Und von Mitgefühl und ist da kaum was zu sehen. Glücklicherweise aber habe ich doch den Eindruck, dass in Freiburg die viele Leute und auch von der Stadt und von der Zeitung und so weiter, dass die sehr differenziert damit umgehen und versuchen, also das nicht völlig entgleisen zu lassen. Was mir wichtig ist, ist, wie wir damit umgehen, ja, was es mit uns macht. Und was ich schon sagte, also auch ich war erstens schon mal, es war ja auch nicht der einzige Fall, es gab ja dann noch einen zweiten Fall von einer jungen Frau, die auch vergewaltigt und umgebracht wurde. Und dann gab es wohl in den letzten Wochen oder Monaten noch mehrere kleine Fälle, die aber glücklicherweise nicht auf diese Weise geendet sind. Aber ich muss auch sagen, dass mich das sehr empört und Wut aufsteigt und auch Hass und so weiter. Und dass man, also, weil die meisten von uns ja also aus einer buddhistischen Haltung des Mitgefühls sagen, Menschen, die fliehen aus solchen schrecklichen Kriegssituationen, wie in Afghanistan oder Irak oder Syrien und so weiter, denen muss man helfen. Ich will diese Diskussion, ob das nur Deutschland schaffen kann, das will ich jetzt überhaupt nicht anschneiden, darum geht es jetzt nicht. Aber zunächst mal, also dass da eine Haltung da war, eine Willkommenskultur, die sehr zu begrüßen ist, auf der einen Seite. Ja, und jetzt aber wir dann die Erfahrung machen oder viele die Erfahrung machen in Deutschland, dass das missbraucht wird, auf eine üble, schlimme Weise missbraucht wird. Ja. Und dann natürlich gleichsam, wir üben uns im Mitgefühl, ja, und dann wird es auf so eine Weise überhaupt gar nicht dankbar angenommen. Also von vielen natürlich ja, aber auch von etlichen nicht, sondern es wird einfach brutal missbraucht. Und da entstehen bei uns dann alle möglichen Emotionen, Gefühle und unter diesen Gefühlen da sozusagen kocht ja Deutschland und nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa dieses ganze Jahr. Ja, also dieses Jahr war ja dermaßen immer emotionalisiert. Und vor allem in den Sessionen sozialen Medien und überhaupt in den Medien und im Internet und Facebook und Smartphone und so weiter. Und unsere Aufgabe aber als Buddhisten ist es, zu schauen, was passiert bei uns damit und wie gehen wir damit um. Und da geht es darum, also wirklich darauf unsere Achtsamkeit zu entwickeln und auch unseren Beitrag, gleichsam heilsamen Beitrag zu dieser ganzen Entwicklung. Und das will ich ganz kurz hier mal auch wieder an diesem Dharma-Rad oder Bhava Chakra heißt es ja, also das Daseinsrad, Paticca-Samuppada nochmal darstellen, was da abläuft. Ja? Es geht ja darum, unseren Geist kennenzulernen. Ja? Und was wir da feststellen können, ist, da ist also eine Wahrnehmung, und das ist, ich sagte ich ja, das ist unten, also dieser unten, wo das Rad den Boden hier berührt, ja. Also das ist dieser unser Bewusstseinskreislauf, in dem wir ständig drinstecken, bei jedem Gedanken, bei jeder Wahrnehmung und so weiter, kreisen wir hier rum. Und der, aber das ist immer unser Bewusstsein. Ja? Wir sind in uns drin gefangen, mehr oder weniger. Und der einzige Punkt, wo wir Kontakt aufnehmen mit der Außenwelt, mit der Realität, das ist, wo das Rad den Boden berührt. Ja? Hier sind also die Sinneswahrnehmungen. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Und das ist alles, was wir an Kontakt nach außen haben. Ja? Entweder wir sehen, wir hören was, wir riechen, wir schmecken oder wir spüren etwas. Und das greifen wir auf. Ja? Und alles andere, was sich hier jetzt abspielt, sage ich, das sind gleichsam Strukturen, die mit dem, was wir wahrnehmen, umgehen. Ja? Und zwar so, dass das, was vor dieser Wahrnehmung, vor diesem Punkt der Wahrnehmung abläuft, das ist gleichsam der Vorlauf, oder ich nenne es Vorprägung. Ja? Das, was uns vorher schon prägt, und das, was danach passiert, nach der Wahrnehmung, das ist die Ausprägung. Ja? Also, dass man, also ich habe lange nach Worten oder Begriffen gesucht, wie man das nennen könnte, und bin darauf jetzt gekommen, also das Vorprägung zu nennen, diesen Kontakt Einprägung, und das ist die Ausprägung. Ja? Also hier Einprägung, wie, das heißt ja auch Kontakt und Berührung, so wie wenn wir den Boden oder einen Lehmboden, ja, einen Schritt drauf machen, dann prägen wir unsere Fußsohle ein. Ja? Oder es prägt, der Boden prägt sich uns ein. Also hier ist eine Einprägung, und das beides jetzt zusammen, diese Vorprägung mit der Einprägung, ergibt eine Ausprägung. Das heißt also einen Ausdruck. Wir bringen es zum Ausdruck, und das ist jetzt in dem Falle zum Beispiel Wut, Hass, E-Mails schreiben, schimpfen und so weiter. Was jetzt aber wichtig ist, wenn wir unseren eigenen Geist kennenlernen oder beobachten wollen, das ist diese Seite hier zu sehen, was nämlich vorausgeht. Denn aufgrund dessen, was vorausgeht, reagieren wir. Ja? Also die Ausprägung geschieht aufgrund der Vorprägung. Und das ist das, da kommen wir im nächsten Jahr dazu, wenn wir auf die Yogacara-Lehre oder Chittamatra-Lehre hauptsächlich eingehen. Und was dort ein ganz zentrales Thema ist, nämlich das sogenannte Speicherbewusstsein oder Alaya Vijnana. Diese Idee vom Speicherbewusstsein, die gibt es aber nicht nur im Yogacara, die ist schon von Anfang an vom Buddha her da und auch im Theravada. Das heißt es dort anders, nämlich Bhavanga Sota heißt es dort. Und Bhavanga, das heißt sowas wie also Bhava, das ist hier da, das hier, das ist sowas wie das Dasein oder Werden, also werdendes Sein, etwas, was wird und entsteht oder was sein wird, also und Anga, das heißt gleichsam so das Verbindende, also das, was, anders gesagt, Bhavanga Sota heißt der Strom der Daseinsmomente, nee, der miteinander verbundenen Daseinsmomente. So. Also die Daseinsmomente werden miteinander verbunden, dadurch, dass sie einen Strom darstellen. Oder indem sie einen Strom darstellen, werden diese Momente, die Bewusstseinsmomente, miteinander verbunden. Also mit anderen Worten, es ist eben ein Fluss, ein geistiger oder Bewusstseinsfluss.
Oder das ist das, was das Rad macht, dass jede Einprägung eine Ausprägung kriegt und die wieder zur Vorprägung wird für das nächste.
Exakt. Ja. Und das nennt man also im Theravada Bhavanga Sota und im Mahayana oder Yogacara Speicherbewusstsein oder Grundbewusstsein. Also Alaya heißt sowas wie Speicher oder Grund und Vijnana dann das Bewusstsein. Das ist im Grunde das Gleiche. Aber wo finden wir das jetzt hier? Wo ist dieses Alaya Vijnana angesiedelt? Nämlich genau hier. Ja. Und wir übersetzen es ja auch mit dem mit Unterbewusstsein. Ja? Alaya Vijnana entspricht ungefähr dem, was wir in unserer westlichen Psychologie als das Unbewusste oder das Unterbewusste bezeichnen. Ja? Also im Theravada wird es noch deutlicher, richtig Unterbewusstsein auch genannt. Das heißt, es ist uns eben nicht wirklich bewusst im Alltag. Wir achten nicht drauf, wir übersehen es völlig. Aber es wirkt unglaublich stark auf uns. Ja? Es ist das, was alle unsere Wahrnehmungen, unser Denken, unser Handeln prägt, vorprägt. Ja? Das ist das Unterbewusste. Genau das Gleiche sagt ja auch die westliche Psychologie. Also Freud, wir haben ja das Unterbewusste, da sind jede Menge Elemente drin, die wir verdrängt haben, ja? die uns nicht mehr bewusst sind, die aber ständig gleichsam aus dem Keller nach oben wirken, ja, und unser alltägliches Denken, Handeln, Fühlen, Wahrnehmen beeinflussen. Das ist fast, also an dem Punkt ist die buddhistische Psychologie fast gleich wie die abendländische.
Also ich versuche gerade mal in Worte zu fassen, wie ich folge. Wir haben ja da Werden, dann Geburt, dann Alter und Tod, genau, und dann das Unwissen, das heißt die Ausprägung, die, genau, wird in irgendeiner Form konkret, wird, ja, man durchläuft sie und dann geht sie aber weg sozusagen aus dem Bewussten ins Unterbewusste, das ist Altern und Tod.
Ja, durch das Sterben, also hier ist es sozusagen bei Chati, Geburt heißt, da ist es da ist es voll da, da ist es voll ausgeprägt, ja, und dann aber, nachdem es da ist, verschwindet es wieder.
Genau.
Ja, es stirbt ab. Ja.
Aber also, es verschwindet nicht ins Nichts. Es hat
keine dauerhafte Existenz, ja, sondern alles, was geboren wird oder erscheint, verschwindet auch wieder. Also geht auch wieder.
Ja. Aber es hinterlässt Spuren.
Genau, aber es verschwindet nicht völlig. Charamarana heißt also Altern und Sterben. Und zwischen Altern und Sterben und Avijja, was ist da? Da ist die Geburt, die Wiedergeburt. Da wird es, der ganze Prozess wird wiedergeboren, ja. Und natürlich auch diese Impulse und Elemente werden wiedergeboren. Das heißt, also das, was hier zur Ausprägung gekommen ist, das verschwindet nicht ins Nichts, sondern es verschwindet ins Unterbewusste. Mhm. Und das ist dann auch, wenn man es aufs ganze Leben hin betrachtet, das, was man dann im Tibetischen den Bardo-Bereich nennt. Ja, mhm. Zwischen dem Sterben und der Geburt ist ein Zwischenzustand, den keiner von uns irgendwie sehen oder finden kann, ja, aber da verschwindet das gleichsam in so einen Untergrund und wird dann wieder neu, kommt wieder neu zur Erscheinung. Ja. Und jetzt aber als die Vorprägung dessen, was wir wiederum denken und wahrnehmen und fühlen.
Ja.
Und genau deshalb heißt es hier auch Nichtwissen, ja? weil wir es nicht sehen, weil wir es nicht erkennen, weil wir uns dessen nicht bewusst sind, eben unbewusst, Nichtwissen. Exakt so hat es der Buddha genannt. Also es ist unglaublich genial, wenn man sich das anguckt, was der Buddha vor 2500 Jahren da schon erkannt hat. Ja, und aus diesem Nichtwissen, aus diesem sozusagen dunklen Keller, kommen aber, steigen Impulse auf, ja, alle möglichen Gerüche, ja. und Geister und Gespenster, die da hochkommen, ja, aus dem Keller, und die uns jetzt anfangen zu beeinflussen. Und das ist Sankara, ja, das sind diese, also wörtlich übersetzt, der Zusammenmachen, sein Kraft heißt Zusammenmachen, also diese Gestaltung, oder es wird karmische Formkräfte genannt, oder es gibt unglaublich viele Begriffe dafür. Also jedenfalls Impulse, die anfangen jetzt unser Denken, was jetzt als nächstes kommt, oder Erkennen, was als nächstes kommt, zu beeinflussen. Ja? Also das ist, und also insofern ist eben das Alaya Vijnana ein Bewusstsein, das untergründig ist und das ins bewusste Wachbewusstsein aufsteigt und dann das Weitere beeinflusst. Ja, und wenn wir jetzt uns darin üben, in unseren Wahrnehmungen, hier ständig mit Hass, mit Wut, mit Ablehnung, mit Feindschaft und so weiter zu reagieren, dann verschwindet das nicht einfach völlig, ja, sondern es sammelt sich gleichsam in unserem Unterbewussten an und kommt dann ständig, bei jeder Wahrnehmung kommt es dann wieder hervor. Und das wird immer stärker, wird immer heftiger. Ja?
Unser Bewusstsein funktioniert wie eine Facebook-Filterblase.
Ja.
Also eine sich selbst verstärkende, so sozusagen, genau. Das, was man reingibt, kommt halt wieder raus.
Ja. Genau, und das ist das Verrückte, dass jetzt, was im Internet passiert, ist eine exakte Abbildung dessen, was hier abläuft. Ja? Und das Facebook ist auch so eingerichtet, dass es gleichsam diese Dinge verstärkt, ständig verstärkt, auch mit Likes, ja. Like, es gibt ja nur, ich mag das, aber auch das Negative, ja, ich like diesen Spruch, ja, und diese üble Parole, die da jemand reinsetzt, und das kommt dann auch immer ganz oben, ja, auch bei Google, je öfter was angeklickt wird, erscheint es immer nach oben, das heißt, das, was sowieso schon vielfach geäußert und gedacht und praktiziert wird, das wird immer mehr verstärkt, und dann glauben natürlich alle, weil es da oben jetzt ist, deswegen denken alle so, also denke ich auch so. Ja? Und so wird eine Wirklichkeit geschaffen, die wirklich zutiefst leidvoll ist und die ständig Leiden produziert. Ja? Und das können wir beim Buddha so klar sehen, ja? Wie dieser Mechanismus, was da in unserem Geist abläuft. Und dieser Mechanismus findet aber eben nicht nur in unserem individuellen Geist statt, sondern er findet gesellschaftlich statt. Ja, wir haben heute einen Resonanzraum, könnte man sagen, ja, oder ein Resonanzfeld, wo Millionen daran beteiligt sind. Ja. Und um das abzustellen, gibt es nur eines, nämlich, man nennt es auch, also in der Alaya-Vijnana-Tradition, diese Impulse, die wir da in uns ansammeln, Samen, Vija. Also wir sammeln Samen des Negativen an, aber auch natürlich des Positiven. Es gibt auch positive Samen, bei den meisten Menschen jedenfalls, die auch hier vorhanden sind. Aber deswegen ist es ein Speicher, da ist alles drin. Ja? Das Alaya Vijnana ist nicht irgendwie ist, nur das Gute oder das Böse, sondern da ist alles. Das kommt völlig durcheinander. Ja? Das ist an sich neutral, dieses Bewusstsein. Ja? Das sammelt alles auf wie eben ein Speicher. Und jetzt kommt es darauf an, was ich davon lebendig mache, ja? was ich aufsteigen lasse. Entweder heilsame Samen oder unheilsame Samen. Und deswegen gibt es, ich habe bisher immer betont, dass Achtsamkeit sich auf diesen Punkt unten richtet, auf die Wahrnehmung, ja, das, was jetzt ist, in diesem Augenblick, was wir jetzt wahrnehmen, auch was wir jetzt denken. Aber der zweite Aspekt, den wir auch beachten müssen, ist das hier oben, ja, nämlich diese Samen zu sehen. Also welche Samen oder welche Impulse, welche Kräfte lassen wir aufsteigen? Und das beides, hier oben und hier unten, das kommt zusammen. Und wenn es unglücklich zusammenkommt, dann entsteht daraus Gier oder Abneigung und Anhaften und so weiter und Leiden. Also, was ich jetzt damit eigentlich sagen will, dass wir bei allem, was wir so im Alltag wahrnehmen, beobachten müssen, nicht nur auf das, was wir wahrnehmen, sondern wie wir es wahrnehmen, ja? Wie wir darauf reagieren und schauen, was ist da in meinem Geist drin, ja? Was steigt da hoch jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas lese, ja? Was steigt da in mir hoch? Aber das Umgehen damit von buddhistischer Seite ist jetzt nicht, wie es bei vielen Christen dann halt üblich ist, dass man sich dafür verurteilt, ja, und sagt, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin ein Sünder und was habe ich nur für schreckliche Gedanken und so weiter. Die Gedanken sind da, ja, man kann sogar zugeben, für sich zugeben, dass man Lust hätte, so jemanden umzubringen, ja, oder zu bestrafen oder sowas. Aber wir nehmen das nur wahr, wir nehmen es wahr und stellen fest, ja, Das ist in meinem Geist drin. Das sind alte karmische Samen, die irgendwann, ja, das kann sogar in früheren Existenzen oder früheren Zeiten gewesen sein, die da eingepflanzt wurden oder angesammelt wurden. Und die entscheidende Frage ist nicht, darf das da sein oder nicht da sein, sondern was machen wir damit? Lassen wir es wuchern? Lassen wir es sozusagen sich ausbreiten? Oder versuchen wir gleichsam andere Impulse zu wecken und lebendig werden zu lassen? Ja. Und das ist dann Übung von Mitgefühl, von Meditation auf Amitabha und Chava und so weiter. Ja. Oder andere, die Brahmaviharas, Liebe, Mitgefühl, mit Freude, Gelassenheit und so weiter. Ja, ja, also das gleichsam als Hintergrund zu diesem,
zu unserer alltäglichen Praxis, ja, zu der Praxis, die wir im tagsüber in unserem Leben praktizieren können, nämlich dieses Beobachten des eigenen Geistes.
Also da, wo es uns besonders schüttelt, ist es besonders spannend. Ja, genau. Seien es individuelle oder kollektive Dramen. Und in kollektiven Dramen werden die nächsten Monate noch öfter Gelegenheit bieten, uns bei Erschütterungen selbst zu beobachten. Ja. Das Eurodrama und die verschiedenen Wahldramen und dann der 20. Januar, wenn Trump eingeführt wird als Präsident und so weiter und so weiter.
Darf ich noch was sagen?
Ja.
Ich bin gestern Abend um den Seepark gegangen, nicht gerannt. Also gegangen,
um den was?
Um den Seepark. Seepark.
Ach so.
Und da waren so viele junge Frauen und Frauen im mittleren Alter unterwegs, um den Seepark zu laufen, bei der Dunkelheit. Das hat mich sehr gefreut, die haben sich da nicht abschreckt. Ich habe kein Facebook.
Ganz alleine. Also mich hat es auch die Sache schon auch deswegen sehr bewegt, weil meine eigene Tochter schon seit vielen Jahren sehr in der Flüchtlingshilfe engagiert ist. Nicht in Freiburg, sondern in Oldenburg. Und da dachte ich mir einfach, ja, was, wenn das mit ihr jetzt passiert wäre, ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde. Also ich hätte wirklich... Das spüre ich ganz deutlich wahnsinnigen Hass und Wut, ja, und wäre bereit, wenn ich so jemand vor mir hätte, den umzubringen. Aber glücklicherweise, erstens ist die Situation nicht, und zweitens, das ist ja auch eine Idee, jetzt einfach ein Gedankenkonstrukt, aber man kann auch viele, viele Jahre buddhistische Praxis hinter sich haben, wenn man mal so richtig herausgefordert wird, mit dem, was so alles in unserem Geist drin ist, ja, dann kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass wir das alles so perfekt hinkriegen.
Aber muss man nicht auch mit dem Täter Mitgefühl haben? Und wenn man Ursachen
ja, natürlich, anschaut, klar, ja.
wenn Jugendliche in dem Alter aus diesen Kulturen kommen und plötzlich bei uns hier sind, dann in einer völlig anderen Kultur, und bei uns war vor ein paar Jahrzehnten, hatten Frauen auch noch kein Wahlrecht. Und also so lange ist es bei uns auch nicht hier.
Nein. Und ich meine, in Deutschland gibt es auch genug Vergewaltigung durch Deutsche. Zum Beispiel
so ein Jugendlicher da von Flüchtlingen, von jungen Frauen betreut wird in der Flüchtlingshilfe und verliebt sich in die.
Ja, das ist durchaus möglich.
Und dann in seiner Kultur bedeutet vielleicht so, wie die Frau sich verhält oder hier sich Frauen normal verhalten, bedeutet dort irgendwie andere Sachen, haben andere Geschichten. Und eigentlich wundert mich, dass nicht noch viel mehr passiert. Also ich finde das eine sehr schwierige Sache, ich weiß auch keine Lösung. Aber es ist eigentlich, es ist klar, dass so Sachen passieren. Ne? Und, Ich glaub, es gibt keinen Grund dafür, da jetzt, glaube ich, besonders wütend zu sein oder sonst was. Der böse Afghane, der da hier kommt und unsere Hilfe noch missbraucht. Ne? Das hat damit nichts zu tun.
Also ich würde einen allgemeinen Schluss daraus ziehen. Man sieht an dieser Dynamik, wie wichtig Zivilisation ist. Ja, also wie schnell ist man in Barbarei. Und das ist sozusagen das Anliegen aller Religionen, so uns zu zivilisieren.
Zu kultivieren. Ja. Der Satz Bhavanga, also der buddhistische Satz für Meditation, der heißt nicht Bhavanga, Bhavana. Der heißt Bhavana und Bhavana heißt kultivieren. Also die Buddhisten sagen nicht mal, eigentlich nicht mehr wir meditieren, sondern wir kultivieren. Mhm. Wir kultivieren unseren Geist.
Also gerade so dieses Gewahrsein, das fähig ist, diese unterbewussten Prozesse und Regungen wahrzunehmen, das Gewahrsein, das frei ist, zum Sklave dieser Prozesse zu werden, sondern wo man Abstand dazu schafft. Und andere Religionen haben andere Methoden. Und ich denke, in diesen Situationen wird deutlich, wie wichtig die Methoden sind, um nicht in so eine zerstörerische Dynamik zu geraten. Also so unser hoher westlicher Zivilisationsstandard, der ist nicht in Marmor gemeißelt. Ja, das gilt es sozusagen gerade in der Zeit, wo diese Zivilisation herausgefordert wird, also nicht in die Barbarei zu verfallen. Ne?
Johannes? Gut, ja. Noch eine Frage. Ja. Und zwar anhand unserer Praxis im Dievenrat. Ja. Was läuft genau und an welchem Punkt steigen wir aus, wenn wir die eigene Negativität im Geist erkennen und dazu zum Beispiel ein Mantra nutzen, um das einfach zu verhindern? Ich nehme es jetzt wahr, lasse es gut dabei und steige aus.
So. Also idealerweise wäre das hier oben. Vermisswissen, ja? Oder Verblendung.
Aber wir müssen es ja erst erkennen.
Aber hier erkennen wir es meistens nicht, denn das ist ja sehr, sehr tief. Der Normalfall ist hier. Deswegen richtet sich ja die Meditationspraxis auf dieses In-Kontakt-Sein mit den Sinnen, ja? Und auch mit dem Denken, aber das ist nur der erste Moment, ja? Hier. Aber meistens kriegen wir es hier auch noch nicht mit. Wir kriegen es meistens hier erst mit, wenn Anhaftung da ist und wenn es dann richtig zum Ausdruck
kommt. Beim Ergreifen.
Oder letztendlich, wenn wir richtig heftig leiden. Ja? Wenn wir richtig leiden. Da kriegen wir es dann endgültig mit. Ja? Und je tiefer wir in unserer Praxis eindringen, mehr spüren wir es immer früher. Wo schon Anhaftung auftritt, da vielleicht wo Verlangen oder zu bekehren, ich will was haben oder ich will es nicht haben, oder vielleicht sogar schon bei den Empfindungen hier, es ist mir angenehm oder es ist mir unangenehm. Ne?
Wenn ich das richtig verstehe, dann tun wir uns in der Hälfte aufhalten, weil wir erst die Geistesregung wahrnehmen, wenn die vier Geistesgifte einsetzen.
Genau, wenn es schon da ist, ja. Wenn es schon richtig manifest, wenn es sich ausprägt, ja, wenn es sich richtig manifest und deutlich ist.
Also ich kenne da eine sehr präzise Belehrung dazu, die sagt, in dem Übergang vom Empfinden zum Begehren und vor allem dann zum Handeln, also vom Begehren zum Handeln, da ist sozusagen der Link, wo man durch inneren Abstand sozusagen die Automatik durchbricht. Dass auch Begehren nicht ergreifen erfolgt.
Zwischen Begehren und
Handeln.
Was ich immer sage, also Passa heißt ja Kontakt oder Berührung. Ich bin in Kontakt mit etwas, mit einer Wahrnehmung. Ja.
Dann kommt
ich habe sofort eine Empfindung davon.
Genau.
Ja. Und das sagte ich immer, das lässt sich nicht trennen. Ja. Also Kontakt und Empfindung. Wenn du so machst und hast einen Kontakt, dann hast du sofort auch eine Empfindung. Da ist keine Lücke dazwischen, oder es geht so schnell. Ja, aber wenn die Empfindung da ist, dann hast du die Möglichkeit, hier jetzt zu stoppen.
Bevor es schon kurz, aber wenn neutral ist, wir haben die Empfindungen, also unangenehm, angenehm,
oder
neutral. Genau. Das Neutrale kriegt man in der Regel ja nicht mit.
Aber das ist auch nicht schlimm.
Das ist dann auch nicht tragisch.
Das hat keine Folge.
Das hat ja keine Folge, weil es neutral ist.
Also eben das Neutrale vergessen wir meistens sowieso gleich.
Also das Neutrale hätte keine Qualitäten, etwa der, dass man da vorsichtig sein soll, ja, ist es jetzt wirklich neutral, dass sich das nicht verkleidet als etwas.
Also man merkt es, wenn Begehren draus wird, wenn man etwas dann will oder nicht will. Ja, genau. Das ist dann sozusagen, dann war die Empfindung nicht neutral. Okay. Ja, und das kriegt man mit, ob jetzt ein Begehren entsteht. Und da... Ja, genau. Begehren im Sinne von ich will oder will nicht. Ne? Also da ist der Begriff ein bisschen blöd, aber er heißt so, Begehren. Ne? Und dann, also Tanna, ne?
Verlangen, ja. Genau. Also, verlangen heißt aber verlangen nach etwas. Also etwas haben wollen oder etwas nicht haben wollen.
Ne? Also der Aufforderungscharakter der Empfindung sozusagen.
Also das Neutrale wird wirklich so angesehen, dass es neutral ist und ja, nicht sich etwa verkauft als irgendetwas, was vielleicht im Untergrund doch...
Neutral heißt neutral einfach, es ist dann folgenlos. Genau. Es hat keine Folgen. Ja. Weder positiv noch negativ. Ja. Ja.
Also die Bremse kann man spätestens da, wenn es zum Handeln geht, also von Begehren ergreifen, da kann man, da also durch inneren Abstand kann man die Freiheit gewinnen. Den inneren Abstand gewinnt man wiederum durch Meditation und durch die buddhistischen Regeln. Also diese fünf Shilas oder die Mahayana, die Bodhisattva-Motivation oder gar die reine Sicht, aber am ehesten noch die fünf Regeln.
Und wo setzt jetzt da das Mantra ein?
Also ich das kann man nicht so allgemein sagen. Das hängt davon ab, wie achtsam du bist auf das, was mit in deinem Geist passiert. Also du kannst Mantras vor dich hinmurmeln und die haben überhaupt keine Wirkung. Ja,
ja, also das kommt drauf an.
Wie sehr du deinen Geist beobachtest. Mantra ist ja nur ein Mittel.
Eine andere Spekulation. Wenn ich das wirklich bewusst mache und aus reiner Motivation heraus, gibt es dann die Möglichkeit, dass in diesem Speichergedächtnis, also im Unterbewusstsein, dass sich das auflöst, diese Tendenzen?
Ja. Also der Weg ist tatsächlich, so hat ihn der Buddha auch beschrieben, von hinten, praktisch von hier, immer weiter zurück. Und zwar so weit bis hierhin, bis du Avijja aus Nichtwissen Wissen machst. Also das A fällt am Schluss weg und dann ist aus Nichtwissen ist Wissen geworden und das ist Erleuchtung. Also die Erleuchtung findet dann hier oben statt.
Lange am Weg.
Dann hast du wirklich den tiefen Einblick und Selbstbewusstsein, Selbstgewahrsein und so weiter. Aber wir kommen später, nächstes Jahr kommen wir darauf nochmal zurück. Ich will jetzt zu dem anderen Thema gehen, was eigentlich für heute dran war. Jetzt muss mir mal jemand helfen.
Ich auch eine.
Das war schon der, genau.
Ja. Okay. Gut. Ich hatte das mit dem eben positiv, negativ, neutral. Das Neutrale hatte ich irgendwie so interpretiert, dass wenn man jetzt zum Beispiel etwas ignoriert, sagen wir, irgendwie jemand macht was Böses oder man und man verhält sich gleichgültig. Ich dachte, das wäre das Neutrale.
Nee, das Gleichgültigkeit ist was anderes. Dann bist du einfach nicht interessiert. Ja. Neutral heißt tatsächlich, es hat keine Folge. Ja, du lehnst es weder ab, noch dass du es handelst. Ja. Okay. Dann hat es keine Folge. Es interessiert dich einfach nicht.
Ja. Aber gleichgültig hat doch auch keine Folge für einen selber.
Gleichgültigkeit, das kann eher was mit Täuschung oder Ignoranz zu tun haben. Und das ist Avijja. Ja. Also Avijja wird Gleichgültigkeit wird im Buddhismus meistens mit Täuschung, Vernebelung, Verblendung gleichgesetzt. Ja. Gleichgültigkeit ist Interesselosigkeit, das heißt auch kein Mitgefühl, keine Verbundenheit oder kein Kontakt. Ja. Gleichgültig sind Menschen, die sich in ihrem Ich einschließen. Ja.
Also der Unterschied, wenn man hier über den Boden nach draußen geht, wenn man dabei keine Dramen erlebt, ist es neutral. Aber wenn man erlebt, der Boden ist zu heiß oder zu kalt oder da sind Reißzwecke oder Scherben, ja, dann entstehen Dramen. Ja, und dann sind die Empfindungen nicht neutral. Aber wenn man einfach so drüber läuft und es ist weder zu heiß, noch zu kalt, noch zu scharf, noch irgendwas, dann hat man draußen vergessen, wie sich der Boden hier angefühlt hat. weil es bedeutungslos war.
Naja, und Gleichgültigkeit, das hieße, du gehst hier zum Beispiel in dem Raum mit den Sachen um, völlig desinteressiert, ja, du schmeißt die Wasserschalen um und so, oder allzu viel kann man jetzt hier nicht machen.
Oder es liegt jemand im Weg und man
trampelt. Ja, du trampelst irgendwie über irgendwelche Papiere drüber eine Form von Gleichgültigkeit, die in Europa keine große Rolle spielt, aber in Asien ist zum Beispiel, wenn man einen buddhistischen Lehrer, also ein Lama oder was auch immer, die Füße entgegenstreckt. Also die Fußsohle, wenn man zu dem Lehrer sitzt, das ist so, in Asien ist das die größte Beleidigung. Das heißt so, nämlich, du bist so viel wert wie der Dreck unter meinen Füßen. Also da müsste sehr aufpassen, wenn man in Asien rumreist, das macht man nie. Das wäre Gleichgültigkeit, oder mir doch völlig egal, was ihr da für komische Regeln habt in Asien, ich bin Europäer, mich interessiert das nicht. Ja? Das ist aber Gleichgültigkeit oder Ignoranz. Ja.
Jetzt ist gerade wieder eine neue Frage gekommen. Ist dann Gleichgültigkeit, also ich finde das Wort Gleichgültigkeit im Deutschen, wenn man das jetzt neutral
übersetzt,
finde ich das eigentlich
auch neutral. Ja.
Aber wäre das praktisch, also wenn man jetzt wirklich das Beispiel mit dem Rausgehen auf dem Boden, wenn man gar nicht mitkriegt, also oft sind wir ja gar nicht dabei so richtig und kriegen es gar nicht mit, dass wir hier über den Boden laufen. Das hat ja auch was mit Nichtachtsamkeit und doch auch mit einer Ablehnung zu tun.
Ja, ja.
Aber das,
eben.
Also
eben.
Das wäre, also ja, das hat ja auch wieder eine.
Genau, das ist negativ.
Das ist eher was nicht.
Das ist ein Ausdruck eben von Avicca, von Nichtwissen beziehungsweise von Unachtsamkeit.
Unachtsamkeit, genau, das ist eben damit. Auch nicht gemeint. Genau. Also wenn man es vergisst, dass man hier drüber glaubt.
Nee, es geht ja, das ist Samsara.
Ja.
Und in Samsara hat nur das Folgen, was als positiv oder negativ erlebt wird und daraus Handlungen entstehen. Okay. Die neutralen Empfindungen, also die uns nicht herausfordern, die für das Wohl und Wehe nicht entscheidend sind, die spielen keine Rolle, die haben auch keine karmische Wirkung. Ne?
Ja. Wo ist eigentlich die Psychoanalyse hier anzuzielen?
Das machen wir oben in der Bibliothek.
Man kann natürlich auch das Wort neutral, man kann ja gleichgültig natürlich auch, vielleicht hat auch Jesus so gemeint, als neutral auffassen. Ne?
Ja.
Das ist mir nicht, ich gehe weder in die eine Richtung noch in die andere.
Ja, ja.
Das ist mir gleichgültig. Ja.
Also wir müssen ja immer dran denken, wir diskutieren jetzt über deutsche Begriffe.
Mhm.
Und wir haben es aber ursprünglich mit Pali oder Sanskrit-Begriffen oder tibetischen Begriffen zu tun. Und das ist nicht immer identisch. Ja? Das deutsche Wort Gleichgültigkeit heißt zunächst mal einfach, es ist gleichgültig. Aber es hat auch in unserer Kultur so die Konnotation von der interessiert sich nicht dafür. Das ist völlig gleichgültig, wurschtig, sagt man ja auch so im Alltag. Er ist völlig wurschtig, er ist völlig unachtsam. Ja? Und so wird es im Buddhismus verstanden. Gleichgültigkeit ist Unachtsamkeit und Neutralität, das ist neutral. Ja.
Man kann es vielleicht auch so sagen, gleichgültig gegenüber dem, was ich eigentlich genau empfinde.
Ja, also
uninteressiert,
unachtsam. Ja. Das ist auch wichtig jetzt zum Beispiel zu dem Begriff Gelassenheit oder Gleichmut.
Ja, das ist was
Gleichmut wird übersetzen viele und Gleichmut, das ist UPK, ja, das übersetzen viele dann, oder früher, vor 10, 20 Jahren, wurde Gleichmut oft mit Gleichgültigkeit übersetzt. Da habe ich damals schon gesagt, das ist ja völlig falsch. Ja. Gleichmut hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun, sondern einer, der gleichmütig ist, ist sehr interessiert, der ist wach, der ist achtsam und er verhält sich aber allen gegenüber in einer gleichen Weise. Ja. Er zieht nicht die einen vor und benachteiligt die anderen. Das ist Gleichmut. Ja. Also lässt sich viel dazu sagen.
Genau.
So, jetzt muss mir mal schnell jemand helfen. Ja. Der
Kannst du mal kurz eine leere Seite zu finden?
Ach so.
Ja, hier nochmal. Also zu diesen Punkten, wir wollen ja, was hier vorhin schon sagte, das Programm noch ein bisschen verlängern, ausziehen. Und all solche Dinge, die könnten wir da noch unterbringen. Mhm. Finde ich gute Hinweise. Es gibt so viele Begriffe, wo Unklarheit ist oder gar nicht wissen, wie wir das verstehen sollen oder damit umgehen sollen. Und gerade Gleichmut, das ist der vierte dieser Brahmaviharas. Ja? Also Upeka heißt, ich bin in gleicher Weise liebevoll, mitfühlend, mit Freude empfindend, egal wer es ist. Ja? Und das ist aber nicht gleichgültig. So, gut. Jetzt also das Thema drei Daseinsmerkmale oder vier Dharma-Siegel. Und das ist deswegen auch sehr wichtig, weil, wie gesagt, es ist definiert als die gleichsam das, was den Buddhismus kennzeichnet. Also eine Schule, eine spirituelle Tradition, die auf diesen drei oder vier Daseinsmerkmalen beruht, die wird als buddhistisch betrachtet. Ja. Und dabei fängt das an mit, oder dabei ist eine Aussage enthalten, die besonders umstritten ist, nämlich, was man in vielen, vielen Büchern liest, also zumindest noch vor ein paar Jahren noch in vielen Büchern über Buddhismus gelesen hat, wo gesagt wird, der Buddhismus sagt, alles ist Leiden. Und da will ich jetzt auch zeigen, dass das völliger Quatsch ist. Ja, das hat der Buddha nie gesagt, nie und nirgendwo. Sondern, also, ich kann es jetzt allerdings nur in Pali, ich weiß es nicht genau, wie die Sanskrit-Formulierung ist. Es sind drei Sätze. Der erste Satz heißt Sabbe, Sankara, das Wort hatten wir eben schon, Anicca, oh, ist jetzt ein bisschen knapp. Anicca Sankara. So. Das ist der erste Satz. Ich schreibe mal alle drei hin. Sabbe, Sankara, Dukkha. Und der dritte heißt Sabbe, Dhamma. An Atta. So. Also, gehen wir die drei Sätze durch. Und dann gibt es noch den Satz, der vierte. Das ist Nibbana. Nibbana Vimutti. Das heißt auch nicht Vimutti. Kommen wir gleich dazu. Also, der erste Satz. Sabbe heißt alles. Sankara, das haben wir schon oft betrachtet, das hatten wir auch vorhin in dem Kreislauf drin, das setzt sich aus zwei Worten zusammen und die kennt ihr eigentlich auch schon. San, habe ich schon oft gesagt, heißt wie im Deutschen zusammen oder Sammlung. Also San oder Sam, da müsste eigentlich noch so ein Punkt drauf sein. Also zusammen und Kara ist verwandt mit Karma. Und das heißt tun oder machen. Ja? Also wörtlich übersetzt zusammen machen. Oder zusammen das Zusammengemachte. Also alles zusammen machen oder Zusammengemachte ist unbeständig. Nietzsche heißt beständig und A ist immer das Nicht. Also unbeständig. Also alles Zusammengemachte ist unbeständig. Und was heißt jetzt Zusammengemachte?
Zusammengesetzt.
Oder Zusammengesetzte. Genau. Alles, was wir mit unserem Geist machen. Ja? Alles, was der Geist produziert, ist Zusammengemachtes. Ja? Also alle unsere Vorstellungen, unsere Konzepte, unsere Meinungen, unsere Begriffe, aber auch unsere Emotionen, unsere Gefühle, unsere Erinnerungen, Gedanken, Assoziation und so weiter. Sankara ist ja dieser Bereich mit den 52 oder 51
Geistesfaktoren.
Ja. Also das sind 52 verschiedene Aspekte, die da drin vorkommen. Ja. 52 oder 51, je nach Schule, ist aber unwichtig, verschiedene Aspekte. Also all das, was wir in unserem Geist an Konzepten, Vorstellungen und sogenannte Wirklichkeit produzieren. Das ist Sankara, das ist das gleichsam.
Im Mahayana beziehen wir das auf alle zusammengesetzten Phänomene, innen wie außen.
Ja, ja.
Und bei
ja,
uns heißt die Übersetzung, alles Zusammengesetzte ist vergänglich.
Genau. Genau.
Ja, also ja. Das, und da werden eben die äußeren Phänomene mit einbezogen,
ja,
die
ja,
im Mahayana auch unendlich zusammengesetzt ist. Also man findet kein letztes Teilchen, das nicht zusammengesetzt wäre.
Genau.
Also,
statt zusammengesetzt könnte man auch bedingt sagen.
Ja. Bedingt. Ja, bedingt ist auch richtig, ja. Das Sankara mit zusammengesetzt oder zusammengemacht, ich bevorzuge zusammengemacht, weil wenn etwas zusammengesetzt ist, dann ist immer noch die Frage, wer hat es denn zusammengesetzt? Mhm. Dann kann man sich dann doch denken, na, irgendein Gott
hat ja,
es zusammengesetzt.
Ja.
Es ist unser Geist, der es zusammenmacht oder zusammensetzt. Ja, nicht irgendjemand da draußen, sondern wir machen es zusammen.
Mhm. Ja.
Also, und all das, was wir zusammen machen, was wir für uns als Wirklichkeit produzieren, hat keinen Bestand. Ja? Es entsteht und vergeht sofort wieder. Es existiert letztendlich nur für einen Moment und dann ist es schon wieder weg. Dann kann es zwar wieder entstehen, ja? Also auch hier ist so ein ständiger Kreislauf von Wiedergeburt, es kommt immer wieder, bis es dann irgendwann mal tatsächlich weg ist und was anderes kommt. Also manches kennt ihr ja sicher, dass einem manchmal so Gedanken so rotieren durch den Kopf durch, ja, und dann aber irgendwann werden sie von anderen Gedanken verdrängt. Oder auch, was wir auch alle kennen, dass uns zum Beispiel irgendeine Melodie den ganzen Tag, geht da immer die gleiche Melodie durch den Kopf, ja, aber irgendwann ist auch die vorbei. Also nichts ist beständig, das ist dieser erste Satz. Im ganzen Universum gibt es nichts, was irgendwie Bestand hat.
Das ist auch eine gute Botschaft dann, wenn man leidet. Zum Beispiel zu der Zeit, als wir im Kiwi waren, war das Essen schlecht. Und wir saßen vor dem Mittagessen und rezitierten das erste Siegel. Auch das geht vorüber.
Ja, genau. Ja,
also das ist tröstlich.
Ja, sowohl das Positive wie auch das Negative und das Leiden hat auch keinen Bestand.
Ja. Ja.
Und das ist ja die Grundlage, weil das so ist, kann es überhaupt Befreiung geben.
Ja.
Wenn die Dinge Bestand hätten, dann wäre ja alles völlig erstarrt. Das ist dann wie Dornröschen, ja. Alles schläft, nichts mehr bewegt sich, dann findet keine Veränderung statt, weder wird sie wach geküsst, noch sonst irgendwas, keine Hochzeit, ja, es ist alles erstarrt. Und Bewegung, Veränderung, Befragung gibt es nur, wo die Dinge in Bewegung sind. Ja. Der zweite Satz, alles, kennen wir jetzt schon, Sankara, zusammengemachte oder zusammengesetzte, ist Dukkha. Jetzt kommt dieser berühmte Begriff Dukkha. Ja, wo jetzt viele dann daraus lesen, der Buddha hätte gesagt, alles ist Leiden. Aber da vergessen sie diesen Begriff. Ja. Sankara. Er hat nicht gesagt, alles ist Leiden, sondern alles Zusammengemachte ist Leiden. Oder leidvoll.
Oder unbefriedigend oder eigentlich,
wäre das richtige Wort. Genau, aber eigentlich heißt Dukkha auch nicht Leiden. Das ist zwar schon mit drin, aber es ist eine sehr, sehr enge Interpretation oder Übersetzung. Denn Dukkha ist ein ganz interessanter Begriff. Der setzt sich auch wieder aus zwei Teilen zusammen. Nämlich Duk und Ka. Und Duk heißt schlecht und Ka heißt Loch. Schlechtes Loch, Buch, was ist denn das? Damit ist Folgendes gemeint. Im alten Indien gab es Ochsenkarren. die hatten nur große Räder, riesige, schwerfällige Räder. Das kann man heute noch in Wien, in Burma findet man sogar noch sehr oft. Und die armen Bauern, die hatten natürlich kein Geld und konnten sich nicht irgendwie tolle Räder bei ihrem Karren leisten, sondern die hatten, und das kann man tatsächlich heute noch erzählen, die hatten Bretter, die haben sie nebeneinander gelegt und dann zwei Querbretter drüber genagelt und dann das Ganze rund gesägt. So, und dann war in der Mitte aber ein viereckiges Loch, ja, damit man da die Narbe, die Radnarbe, die Achse durchstecken kann. Ja. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn ein Rad in der Mitte eine viereckige Radnarbe hat, wie das Rad dann läuft.
Umrund.
Holprig, ja, das quietscht und eiert da vor sich hin. Die armen Ochsen müssen fürchterlich ziehen. Und es geht sehr langsam und schleppend vor sich. So, und jetzt kommt da so ein indischer Prinz an, ja, mit einem leichten Wägelchen, ganz schnittig, ganz dünne Achsen. Mit Metall, die Radnarbe aus Eisen geschmiert und so weiter. Und der macht, und weg ist er. Ja? Und der arme Bauer quält sich da mit seinem Ochsenkarren. Und so einen Ochsenkarren mit einem schlechten Loch, mit einer schlechten Radnarbe, das nannte man Dukkha. Ja? Also schwerfällig, mühselig, unbefriedigend, leidvoll. So, auf Deutsch gesagt, scheiße. Ja. Und dieses schöne Rad, was da so flott vor sich hinläuft, ja, das war Sukha. Das ist ein gutes noch, eine gute Radnarbe, ja. Die läuft wie geschmiert. Und das ist das. Der Buddha hat wieder Martin Luther den Leuten, auf Deutsch gesagt, aufs Maul geschaut, ja, und hat die Begriffe gebraucht, wie sie die Bauern oder die Leute gebraucht haben. Und Dukkha war eben alles Unbefriedigende. Und Sukha war alles, was leicht und angenehm und fließend sozusagen dahin lief. Da kommt der Begriff her.
Es ist also eine grundbuddhistische Haltung von etwas, das zusammengesetzt ist, ja, nicht zu erwarten, dass es glücklich macht.
Genau.
Ja, also auch nicht die Frau oder der Mann, mit dem man zusammen ist, das Geld auf dem Konto, das schöne Haus, das tolle Essen, wenn es da mal ein gutes Essen gibt, ja, oder. Ne?
Ja,
genau. Das ist sozusagen der buddhistische Dreh von Samsara, nicht zu erwarten, dass es froh macht.
Ja. Und dann gibt es jetzt noch eine zweite super interessante Interpretation, die habe ich von meinem Lehrer in Burma gehört. Dieses, man braucht statt Loch, ein Loch ist ja etwas, wo was fehlt, ja, wo nichts da ist, braucht man nur Leerheit sagen, ja, da ist eine Leerstelle, ja. Dann heißt es schlechte Leerheit oder schlechte Leere. Ja. Schlechte Leerheit und Sukha ist gute Leerheit. Ja. Dann haben wir genau die zentralen buddhistischen Begriffe. Leerheit. Dukkha hat was mit schlechter Leerheit zu tun. Wohin wir aber streben, ist nach der guten oder positiven oder befreienden Leerheit.
Funktionierenden Leerheit.
Ja. Ja. Also das ist die tiefere Bedeutung von Dukkha. Nämlich es ist die Leerheit, die wir als Mangel empfinden, als unbefriedigend, ja, da fehlt was. Ja. Und wo wir die Leerheit aber als Freiheit, als Öffnung erleben, da ist es gleichsam die Leerheit, um die es eigentlich geht. So, also alles Zusammengemachte ist unbefriedigend, sagen wir mal. Ja. Nicht zufriedenstellend. Und es gibt tatsächlich im Universum nichts, was uns irgendwie letztendlich glücklich machen kann. Ja? Schon allein deshalb, weil wenn wir das Glückliche gefunden hätten, dann verschwindet es wieder.
Tritt Regel Nummer 1 in Kraft.
Ja, genau. Dann haben wir es endlich, ja, und dann ist es plötzlich wieder weg.
Es stirbt verbraucht sich.
Lama Gendrin hat ja, auf dem Bild dort hat gesagt, Samsara ist nicht optimierbar.
Ja. Zum Leidwesen der Ingenieure. Ne?
Ja, genau. Ja, und also man muss jetzt diese Dinge auch mal auf unsere heutige Zeit auch wiederum nicht nur individuell betrachten, sondern wir finden genau das in der Gegenwart. Was ist in den letzten Jahren passiert? Warum zum Beispiel jetzt wieder, um ein bisschen politisch zu sein, warum wählen jetzt immer mehr Leute sogenannte Populisten oder wählen Trump oder Gott sei Dank in Österreich haben sie jetzt den Hofer doch nicht gewählt. Ja? Warum ist so eine massive Unzufriedenheit, also auch was ich vorhin sagte mit diesem ganzen Hass und so weiter, das drückt ja auch einen Zeitgeist aus. Ja? Und dieser Zeitgeist ist heute von massiver Unzufriedenheit geprägt. Ja? Die Leute sind sauer, sind wütend. Sie wissen eigentlich gar nicht wirklich richtig warum, aber sie sind es halt. Ja? Das ist das Gefühlspotenzial, das da ist. Und das wird so, soll das jetzt zum Ausdruck kommen. Ja? Und dann wählt man eben auch einen Typen, der wirklich überhaupt keine Rücksicht mehr nimmt, der lügt, betrügt und beschimpft und beleidigt. Ja? Und den findet man super toll, weil er nämlich seinen Gefühlen freien Lauf lässt. Ja? Das war das Rezept, mit dem Trump jetzt gesiegt hat. Warum ist diese massive Unzufriedenheit da? Und da würde ich sagen, wegen diesem ersten Satz. Weil nämlich die Wirklichkeit sich dermaßen rapide und rasant und kaum noch verkraftbar verändert. Wir haben so dramatische Veränderungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ja, man muss sich nur mal überlegen, das Smartphone ist gerade 5 Jahre alt. Und beherrscht bereits die ganze Welt. Ja. Das Internet ist 20 Jahre alt, ja. Facebook ist 10 Jahre alt, Computer sind höchstens 30 Jahre alt und vieles andere. Ja. In meiner Kindheit hier im Schwarzwald kann ich mich noch erinnern, dass bei den Bauern, die hatten noch Pferde und Leiterwagen beim Bäuen. Ja? Da waren keine Traktoren und diese Supermaschinen, die es heute alle gibt, wo ein Mann alles bedient, gleichsam, sondern da waren 20 Leute draußen auf dem Feld und haben alles mit der Hand gemacht und dann hat man das auf den Karren hochgemacht und das war der von Pferden angetrieben. Ich war als Kind mit dabei. Ja? Und das ist alles, das war noch in unserem Leben. Ja. Und so etliche, denke ich, von euch können sich noch an vieles erinnern. Denkt mal an das Telefon, ja. Mit der Wählscheibe. Das ist ja heute Mittelalter. Ja. Also es gibt so viel dramatische Veränderungen, dass viele, viele Menschen sich abgehängt fühlen. Ja. Sie kommen nicht mehr mit und sie können... Und da nicht nur jetzt in technischer Hinsicht, sondern dann kommen dann halt auch plötzlich so viele Menschen aus Ländern, die man bisher noch nicht mal mit dem Namen nach kannte, ja, und die bringen alle möglichen Sitten mit, die uns völlig fremd sind, verschleiern sich oder sonst irgendwas, ja. Und viele Menschen sind halt wirklich überfordert, sind völlig überfordert.
Ja, jetzt auch, wo wir es mit der Technologie haben, aber war das jemals anders?
Ja. Die
ich glaube, so diese
die Entwicklung, und das siehst du heute noch in vielen Ländern Asiens, wenn du nach Indien kommst oder Burma oder verschiedene Länder, die noch nicht so modernisiert sind, also in der Stadt ist es anders, aber auf dem Land, dann findest du Verhältnisse vor, die haben sich seit 2000 Jahren nicht verändert. Das ist immer noch gleich, ja. Das ist immer noch genauso wie vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren. Das dörfliche Leben findet immer noch auf die gleiche Weise statt.
Aber das heißt nicht, dass die Leute da glücklich sind?
Das heißt es nicht.
Sondern die wünschen sich, wenn sie dann
die
sehen,
wünschen sich Fortschritt.
Kühlschrank, Smartphone, genau. Das wünschen die sich auch.
Ja.
Und wenn sie es dann kriegen, passiert es ihnen wie uns, sie kriegen nie genug. Oder wenn, dann geht es kaputt oder ist zu teuer oder dies oder das oder jenes. Ja. Und,
Also eben... Das ist jetzt nur diese Unbeständigkeit, die wir erleben. Das ist halt jetzt für uns ein Ausdruck, an dem wir unglaublich leiden, ja? Und was uns so eine enorme Unzufriedenheit erzeugt. Und dann natürlich auch Berufsverlust und Ausbildungsverlust und Jobverlust und was alles dazu kommt. In Amerika gibt es ja ganze Gegenden, die sind ja völlig kaputt, ja? Also das völlig desolat.
Aber diese Unbeständigkeit, das meine ich, war das jemals anders? Weil Vielleicht war sie früher vielleicht existenzieller als heute. Heute ist es schnelllebig, alles klar, aber früher entweder konnte es sein Kind über den Winter füttern oder nicht, zum Beispiel. Ja, ja, ja. Also dieses Grundprinzip war ja nie anders.
Das Grundprinzip war immer da.
Ja. Und schnellere
Alter. Das ist eigentlich das Wesentliche. Ja. Das Grund, das was Buddha eben gesehen hat, dass dieses Grundprinzip immer da war.
Genau.
Das, bei dieser Technik und so weiter, da muss man ein bisschen schauen. Mhm. Vor 200 Jahren gab es hier im Markgräflerland Hungersnöte, da sind Leute gestorben von Hunger.
Klar,
und tausende Leute sind dauernd auf der Erde gestorben auf Hunger. Und eigentlich erst durch die Technik und naturwissenschaftliche technische Entwicklung ist so viel Nahrungsmittel da, dass viele Leute leben können und nicht dauernd an Hunger sterben.
Ja, aber daran denken die Leute nicht. Ja? Daran denken sie nicht.
Ja, okay.
Sie sehen nur das, was jetzt ist, ja, und dass das früher, dass Hunderttausende Schwarzwälder nach Amerika ausgewandert sind, wie du sagst, weil hier so eine Armut war, also auch meine eigene Familie. Es gibt von meiner Familie mehr Leute in den USA als in Deutschland. Habe ich mal festgestellt. Und also die Zeiten waren nicht besser, überhaupt nicht besser. Aber das wissen wir und das sehen wir nicht mehr. Das ist auch eines dieser Bereiche, die wir übersehen. Ja, warum haben wir keine Erfahrung mehr damit? Gut, wollen wir nicht zu
ausführen. Wir sind aber durch die ganze Entwicklung, die also da gekommen ist, sind wir gar nicht mehr gefordert, etwas zu entwickeln. Ja? Mhm. Wir drehen den Schalter, wir machen uns gar keine Gedanken, wir sagen, bis das Wasser schnell warm wird, wenn ich ein eigenes Feuer machen muss, da bin ich kreativ. Diese Kreativität ist völlig verloren gegangen. Man verlangt höchste Leistung im Büro und zu Hause nur Ruhe. Ja? Ich muss zu Hause genauso reaktionsmäßig sein. Ja? Und das ist völlig verloren gegangen.
Genau. So, jetzt kommen wir aber noch zu den letzten beiden. Die sind jetzt besonders wichtig. Also Sabe, Hanwa, alles heißt alles. Und jetzt kommt aber ein anderes Wort. Hier oben hat man zweimal Sankara und jetzt kommt Dhamma oder in Sanskrit dann Dharma. Ja? Dharma. Alle. Und was ist jetzt Dharma? Dharma heißt wörtlich übersetzt das Tragende. Das, was uns trägt. Da ist tragend und Dharma ist das Tragende. Und Dharma hat eine ganz vielfache Bedeutung. Das heißt, das, was uns trägt, ist erstens die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit trägt uns. Ja? Und zwar das, was direkt erfahren wird. Diese direkte Erfahrung, das ist die Wirklichkeit. Zweitens, es ist die Wahrheit, die uns trägt. Drittens, es ist die Lehre des Buddha, die uns trägt. Ja? Und viertens, es sind die Momente der Erfahrung oder des Bewusstseins oder des Geistes. Das, was jetzt in diesem Augenblick ist, das trägt uns. Und das ist hier jetzt speziell gemeint mit Dhamma oder Dharma. Das heißt, alle Phänomene der Wirklichkeit sind nicht ichhaft oder nicht selbsthaft.
Leer.
Genau, oder anders gesagt, leer.
Sunya.
Also Anatta wird auch dann oft auch im Theravada mit Sunya gleichgesetzt.
Ja, also bei uns heißt es, alle Phänomene sind leer.
Genau. Also nochmal, alles ist unbeständig, alles zusammengesetzte oder zusammengemachte ist unbeständig, alles zusammengemachte ist unvollkommen. Und alle Dhammas, das ist jetzt aber mehr, Dhammas sind auch die, die vollkommen sind, nämlich auch das Nibbana oder Nirvana. Auch das Nirvana ist nicht selbsthaft. Es hat kein Selbst, keine Substanz, sondern es ist leer. Alles, also selbst das Nirvana ist leer. Und dann folgt daraus, deshalb ist Nirvana oder Nibbana, wie es in Pali heißt, Befreiung. Ja.
Oder bei uns nur Nirvana ist Frieden.
Genau.
Ja. Ich sag's nochmal, das letzte habe ich
akustisch. Befreiung. Vimutti heißt Befreiung. Okay. Ja. Das sind die vier, also im Pali oder in Theravada spricht man jetzt nur von drei, aber das vierte ist immer mit dabei im Mahayana. 4 ist uns dann eben die 4 damals. Ich glaube, es ist exakt das Gleiche. Ja.
Kannst du noch mal sagen, was unter Nibbana genau verstanden
wird? Nibbana ist Nirvana. Das ist dasselbe Wort.
Was wird darunter das genau Party-Wort verstanden jetzt hier? Hm? Was wird hier in dem Zusammenhang genau darunter verstanden?
Erwachen.
Nirvana ist Erwachen. Also, oder anders gesagt, Nirvana ist die, die Existenzebene, der, wo wir von allen Täuschungen, Gier, Hass und Anhaftung, Gier, Hass und Verblendung befreit sind. Ja, also Nirvana ist der Zustand der Befreiung von Gier, Hass und Verblendung. Mit anderen Worten, wo wir erwacht sind oder erleuchtet sind, befreit sind. Das ist sprachlich Nirvana.
Ja. Ganz frisch hier drin, ne? Also irgendwie muss ich mal mit dem Hausmanagement sprechen, dass die irgendeine Leistung von der Heizung erhöhen müssen oder hier die Einstellung ändern oder so.
Wir haben jetzt eigentlich gute Erfahrungen damit gehabt, es auf 21 Grad zu stellen, weil es ist wohl einfach die ist draußen noch kühler.
Es ist halt heute auch kalt. Also es ist zu kalt.
Zu wenig.
Ja.
Es sollte hier angenehm warm sein.
Genau.
Hat Gendel drin prozessiert. Genau.
Wer hat doch recht?
Ja. Das letzte nochmal, also dieses mit dem Dharma, Dharma, da habe ich immer verstanden, das wäre die Lehre des Buddha.
Ist es ja, das habe ich ja aufgezählt. Auch, unter anderem auch.
Aber nicht nur.
Aber nicht nur.
Was zählt nochmal?
Alle Phänomene.
Also nochmal, Dharma, oder Dharma, ist in Indien, auch im Hinduismus, in allen Traditionen, nicht nur im Buddhismus. Bei den Hindus wird es oft verstanden als das sogenannte Weltgesetz. So wird es im Buddhismus nicht. Es gibt keine Weltgesetze, denn da müsste es einen Gott geben, der wiederum die Gesetze macht. Ja, und den gibt es ja nicht. Also ist im Buddhismus der Begriff Dharma zunächst mal der Begriff für die Wirklichkeit. Das, was wirklich ist. Ja. Das gesamte Universum mit allen geistigen und körperlichen Phänomenen. All das ist die Wirklichkeit. Ja. Aber auch mit dem Phänomen des Nirvana. Das gehört auch dazu. Ja. Also wirklich alles insgesamt. Und das Zweite, also wird die Wirklichkeit und die trägt uns. Auf die nehmen wir Zuflucht. Wir nehmen zum Dharma Zuflucht. Ja. Das ist ja das Zweite, die zweite Zuflucht. Das Zweite ist Wahrheit. Wenn wir die Wirklichkeit wirklich erkennen oder sehen, dann ist es die Wahrheit. Ja? Wir erkennen die Wahrheit, die Wahrheit über die Wirklichkeit. Ja? Und wenn wir dann noch erkennen, dass diese Wirklichkeit oder Wahrheit in jedem Moment da ist, dann ist es die dritte Bedeutung. Ja? Und die vierte ist eben die Lehre des Buddha. Ja? Also Dharma, das heißt, wenn wir jetzt in diesem Moment ganz drin sind und diesen Moment wahrnehmen, in seiner Wahrheit, dann erleben wir Nirvana. Dann werden wir befreit.
Also die Befreiung ist im kleinsten.
Ja, vom kleinsten.
Möglich, in jedem Moment sozusagen.
Ja, genau. Deswegen gibt es die Möglichkeit, in diesem Moment frei zu erlangen.
Das hängt nicht vom Mondstand ab.
Also Dharma ist wirklich der größte, der umfassendste Begriff im ganzen Buddhismus und enthält
sagen, eben... Ich nehme Zuflucht zum Dharma, dann nehme ich nicht Zuflucht nur zur Lehre.
Doch.
Auch, hauptsächlich, natürlich.
Hauptsächlich zur Lehre.
Ja, ich nehme auch Zuflucht zur Wirklichkeit und zur Befreiung,
also
zur
Wahrheit. Da gibt es im Mahayana einen Unterschied. Ja. Also da ist immer die Frage, was ist die letztendliche, was ist die relative Zuflucht? Hm. Die letztendliche Zuflucht im Mahayana ist Buddha, also der Zustand von Buddha. Hm. Das ist der Zustand von Erwachen. Der ist, wenn man ihn erlangt hat, unvergänglich. Deswegen ist es sozusagen die absolute Zuflucht. Aber Dharma und Sangha ist relative Zuflucht. Dharma bezieht sich im Mahayana auf die Methoden, die Buddha gelehrt hat. Mhm. Ja, also wir nehmen Zuflucht, weil das sind die befreienden Methoden, aber die sind relativ. Mhm. Ja, die sind leer und die sind vergänglich. Mhm.
Und wir nehmen Zuflucht zur Sangha, das ist die Gemeinschaft der Praktizierenden, auch die ist vergänglich. Mhm. Also können wir hier beobachten, seit 25 Jahren, vor 25 Jahren waren Leute hier, aber es sind fast ganz andere hier. Mhm. Und obwohl es immer noch Sangha gibt, ist es jetzt eine andere und in 5000 Jahren wird es wahrscheinlich keine Sangha mehr von dem jetzigen Buddhismus geben. Also Buddha ist die unvergängliche Zuflucht. Nicht in der Person Buddha, sondern im Zustand von Buddha. Aber Dharma und Sangha sind sozusagen relative, vorübergehende Zuflucht.
Ja, das würde Theravada ein bisschen anders sehen. Weil wir nehmen wirklich auch Zuflucht zum Dharma im Sinne von Wirklichkeit und Wahrheit. Ja? Also und von Momenthaftigkeit.
Ja.
Also und das heißt nämlich, dass man könnte so sagen, Sankara plus Nirvana ist Dharma. Mhm. Also in diesem Dharma ist das Nirvana mit drin. Das ist das Wichtige. Deswegen steht nicht hier Sankara, sondern Dharma. Mhm. Weil auch die Dharma, das Dharma oder die Dharmas leer sind. Alles ist leer. Ja, wenn es relativ ist, dann kann es nicht, dann ist es zwar auch leer, aber es ist nicht die Befreiung.
Mhm. Ja. Ja. Ja, deswegen die Geschichte mit dem Floß, dass der Buddha Dharma mit dem Floß verglichen hat, dass man nutzt,
um das sind jetzt die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten des Begriffs Dharma, dass man ihn eben als eine historische Lehre, klar, die in sich dann auch unbeständig ist. Ja. Das hat der Buddha ja immer wieder gesagt, dass seine Lehre irgendwann mal wieder verschwindet.
Ja. Aber das ist dasselbe in Theravada. Also ich meine, man nimmt so lang Zuflucht zum Dharma, bis dieser verwirklicht ist. Und da muss man auch das Boot am Ufer lassen.
Naja, das sind jetzt aber zwei verschiedene Dharmas eben.
Ja, deswegen hake ich jetzt nach, weil eigentlich Ziel, es sind ja unterschiedliche Wege, zielen ja auch beide auf selbe Ziel ab, oder?
Nein. Das eine ist gleichsam, soll man sagen, das absolute Ziel. Und das andere ist das Mittel dazu. Ja, genau. Also Dharma als Mittel, das ist die Lehre des Buddha. Dann ist es, wie er sagt, relativ.
Ja.
Aber Dharma als die Wirklichkeit und die Wahrheit, die ist zeitlos. Und das ist Nirvana.
Und deswegen
Nirvana ist zeitlos.
Und deswegen ist im Theravada die Zuflucht zum Dharma eine absolute und keine relative Zuflucht.
Genau.
Ja. Dann ist die Zuflucht in Theravada, also zum Dharma, die Zuflucht zum Buddha.
Anders ja, natürlich, klar. Ja, zu allem.
Sinngemäß ist das ja auch im Mahayana so.
Ja, letztendlich, zum Beispiel, wenn du brauchst nur den Begriff Dharmakaya nehmen, Dharmakörper, dann ist es das Gleiche.
Ja,
der Dharmakörper ist nicht vergänglich, der ist zeitlos.
Ja. Und da bezieht sich Dharma auf diese Bedeutung von Dharma als die Sphäre der Wirklichkeit. Ne?
Ja. Hans hatte ja eine Frage, was darunter jetzt unter Nirvana zu verstehen ist, und du hast eine Antwort gegeben. Und dann gibt es ja, sagen wir mal, die Rabchan, Name Rabchan hat es ja am Freitag auch gesagt, jenseits von Samsara und Nirvana.
Jenseits davon, also es gibt ein Jenseits der Begriffe, aber nicht ein Jenseits von Nirvana und Samsara, das gibt es nicht.
Also ich verstehe das, es wird ja betont, also es geht ja darum, jenseits von Samsara und Nirvana.
Ja, von der Unterscheidung. Also ein Jenseits von allen Dualitäten.
Und auch um den, vielleicht so verstehe ich es auch, um das irgendwie, um eine Abneigung gegen Samsara sozusagen, die ja mehr oder weniger subtil da drin ist, indem man Nirvana anstrebt und Samsara ablehnt.
Ja, ja.
Und das ist einfach dann Befreiung jenseits von Samsara und Nirvana. Das wäre dann die Vierer. Variante, nicht? Was sind die Merkmale einer Lehre, dass sie buddhistisch sind? Oder dass sie als buddhistische bezeichnet werden kann?
Nee, das sind die vier.
Ja, ne? Das meine ich.
Aber jenseits von Samsara und Nirvana ist schon auch ein spezieller Mahayana-Zugang, wo man sagt, Buddha, der Zustand eines Buddha, verläuft über diese Bodhisattva-Stufen Und da löst sich sozusagen diese Anhaftung an Befreiung auf, an Nirvana auf. Mhm. Und das ist Voraussetzung dafür, dass man zum Nutzen für die Wesen arbeitet. Mhm. Ja, weil sonst, aus Mahayana Sicht besteht sonst die Gefahr, dass man auf das Nirvana zusteuert. Und dann gibt es ja so einen Zustand von Befreiung, der wird aus Mahayana beschrieben. Arhatschaft, das ist Befreiung, also der Arhat leidet nicht, aber er wirkt auch nicht zum Nutzen für die Wesen.
Wird behauptet, ja.
Das ist sozusagen, der Arhat unterscheidet noch zwischen Samsara und Nirvana.
Aber das ist dann auch.
Das kann eigentlich ja nicht sein, ne?
Da weiß er mehr drüber, weil er über Arhats besser Bescheid weiß als die Mahayana.
Mehrheit und Mitgefühl hängen zusammen.
Ja, im Mahayana. Im Mahayana.
Leerheit und Mitgefühl hängen zusammen. Habt ihr das letzte
Mal gesagt?
Muss jemand in der Leerheit, also Erwachen verwirklicht haben, Mitgefühl haben?
Ja, natürlich. Also ich würde auch sagen, ein Arhat, der kein Mitgefühl hat und nicht zum Nutzen anderer tätig ist, ist kein Arhat. Da hat ja dann die Ich-Losigkeit überhaupt nicht verstanden.
Da habe ich mal eine Frage. Diese irrtümliche Zuschreibung oder Absprechung vom Mitgefühl. Wie ist das entstanden? Oder?
Das bezieht sich eigentlich nicht auf den Theravada, sondern auf das Hinayana.
Das ist in einem anderen Zusammenhang, da kommen wir aber nächstes Jahr drauf. Das hat was mit der Philosophie über die Dhammas zu tun. Nämlich der Glaube, dass die Dhammas beständig seien. Aber das führt jetzt zu weit. Sie sind leer, wie es ja in dem Satz heißt. Ja.
Mit dem Nirvana fällt mir noch ein, sagt man nicht, dann beim Erwachen, oder dass der Unterschied zwischen Nirvana und Samsara, es gibt keinen Unterschied mehr.
Eben, das dann ist das, was Nagarjuna sagt. Ja. Aber man muss jetzt klar unterscheiden, wo gibt es den Unterschied nicht mehr. Den Unterschied gibt es auf der Ebene von Nirvana. Ja. Aber auf der Ebene des Samsara gibt es einen Riesenunterschied. Ja.
Ja, das heißt, auf der Ebene von Dualität gibt es einen Unterschied.
Nach dem Überwinden gibt es
einen Unterschied. Jenseits gemeint wahrscheinlich. Jenseits der Ebene von Dualität.
Ja.
Ja,
ich also. Jetzt
ja, ja, ja. Es ist auch nicht so wichtig.
Wir haben auch gehört, dass es eine Freiburger Spezialität sei. Das mag mit den Dienstagabenden zu tun zu haben. Die Lust an der Präzisierung der Begriffe. Mhm. Dama Rabjam hat es wohl zurückgemeldet, dass so die Dharma-Lehrer, die hierher kommen, das merken, dass in Freiburg so eine Lust an der Präzision der Begriffe entsteht. Und es hat zwei Seiten wieder. Ne? So das eine ist, es ist gut, wenn die Leute klar denken und wenn sie genau wissen, was sie tun, wenn sie meditieren. Aber am Ende ist entscheidend, dass das die Qualität der Meditation steigert und dass man nicht in der Meditation noch weiter an den Begriffen feilt und bastelt. Ja? So bis man sie in hauchdünne Scheiben geschnitten hat. Ne? So.
Ja. 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 Also, wenn man
herkommt. Ja.
Lama Rabsham hat von Gendin Rinpoche was vorgelesen. Ja. Gendin Rinpoche schreibt eben, ja, die Westler wären eben ganz anders wie die Tibeter. Ja. Die Westler hätten die Neigung, jedes Wort zu zerpflücken.
Ja,
und so.
Ja, das ist die Westler.
Und wissen zu wollen, was es jetzt heißt. Mhm. Die Tibeter wären da viel lässiger und so weiter gewesen. Ja. Und sagt deswegen, dass wir es schwerer hätten in der Praxis, weil wir das so dann an den Worten festhängen.
Ja, ja. Das hat in Tibet auch damit zu tun, dass Begriffe immer mehrdeutig waren, auch die philosophischen Begriffe. Es gab nicht viele philosophische Begriffe in Tibetisch, dann hat man so Begriffe der Bauernsprache mit mehreren Bedeutungen aufgeladen und die war dann in den verschiedenen Schulen auch noch verschieden. Und deswegen war von vornherein sozusagen mehr Kreativität im Umgang mit Begriffen. Und das ist bei uns ja anders. Gerade in Deutsch versucht man ja immer genauere Heiten und Keiten zu formulieren.
Es sind eben seit 400, 500 Jahren eine wissenschaftliche Kultur geworden und das ist in Asien nicht. Ja.
Nee, sonst hätte Gendel nicht herkommen können. Der ist nicht gelaufen. Er ist geflogen.
So ist es in den anderen buddhistischen Ländern nicht anders. Vielleicht höchstens mit Ausnahme Japan, aber es ist überall so. Also ich war, wie gesagt, ich war ja vor 18 Jahren länger Zeit in Burma und habe da studiert. In so einer buddhistischen Akademie mit lauter Mönchen, burmesischen Mönchen und Nonnen. Wir waren 5 Deutsche und um uns herum 25 Burmesen. Und wir waren die Einzigen, die immer wieder Fragen gestellt haben. Und die Lehrer waren aber begeistert von uns. Die haben gesagt, endlich stellt mal einer die Fragen und lernt nicht alles nur auswendig. Denn die lernen nur auswendig. Die lernen sogar die Grammatik von Pali auswendig. Aber verstehen tun sie nicht. Und das hat Vorteile und Nachteile. Also wir bemühen uns zu verstehen. Es kann aber die Praxis behindern. Die Burmesen, die setzen sich hin und sind in einer halben Stunde gleich im Samadhi. Ja. Da brauchen wir eine Woche dafür.
Ich meine, das provokative Frage stellen, warum verpflichtet den Buddhismus in europäische oder so in deutsche Sprache zu übersetzen?
Machen wir mal da ja.
Machen wir gerade.
Na doch, wir versuchen ja hier oder.
Naja, weil.
Pali oder Sanskrit Begriffe zu verinnerlichen. Wir versuchen die überladenen Begriffe, die dahinter vielleicht verbergen würden könnten, zu verarbeiten. Warum kann man nicht die Lehre, wenn man in ein Sprachspiel umsetzen, das wir alle verstehen.
Nee, das Problem ist.
Ich bin ja kein Buddhist und auf wenig Erfahrung, aber für mich geht das hier
also,
voll zu gefährlich.
Da weiß überhaupt nichts mehr. Da habe ich eine ganz konkrete Erfahrung dazu. Viel stärker als in den alten Sprachen ist unsere Sprache heute nach 30 Jahren schon veraltet. Wenn man sich Übersetzungen von buddhistischen Texten vor 50 Jahren anguckt, da graut es einem jetzt. Mhm. Und wenn man sich Texte von vor 100 Jahren anguckt, wie die übersetzt wurden, da graut es einem erst recht. Mhm. Zeitgeist drückt sich in Sprache aus und tatsächlich drückt sich auch die Art und Weise, wie wir Buddhismus übersetzen, die hat einen Zeitgeistaspekt. Vor 20 Jahren war es die Systemtheorie, vor 50 Jahren war es die Psychoanalyse, vor 100 Jahren war es das Religiöse. Jetzt gerade ist es so der Konstruktivismus und in 20 Jahren weiß noch keiner. Und diese Zeit, die eine Kultur braucht, um diese Tiefgründigkeit des Buddhismus zu verstehen und zu übersetzen, das sind mehrere Generationen, bis man sozusagen diese Tiefgründigkeit so oft übersetzt hat, dass sich so langsam eine eigene buddhistische Fachsprache in Deutsch dann oder Englisch etablieren wird, bis man Begriffe hat, die Tiefe dieser Begriffe dann auch widerspiegeln. Ja. Wir bemühen uns schon, also wir haben dafür Übersetzungen, aber dann eben aus dem Theravada, aus dem Mahayana verschiedene. Im Theravada, im Mahayana habe ich gesagt, alles zusammengesetzt ist vergänglich, alles Bedingte ist leidvoll. Alle Phänomene sind leer, nur Nirvana ist Frieden. Ne? Mhm. Aber zu verstehen, was hinter diesen Sätzen steckt, macht es Sinn, sich nochmal so anzuhören, also wie hat der Buddha das selber interpretiert, und das kann man gut mit den Begriffen machen. Ne? Und über die Meditation.
Die Bedeutung versehen. Mhm. Das heißt, um diese Bedeutung, weil dieser Versuch, die Bedeutung zu extrapolieren oder in unsere Sprache verständlich unsere Begriffe zu übersetzen, ist ja auch immer letztlich zeitbedingt.
Es ist zeitbedingt, es ist eine Interpretationssache.
Das heißt, wofür habe ich dann diese ursprünglichen Begriffe, wenn ich es ja trotzdem ständig wieder übersetzen muss?
Ja,
weil über die ursprünglichen
Begriffe. Kann ich auch besser das heutige Sprachspiel jeweils in das deutsche Sprachspiel in eine neue Sprache übersetzen oder in ein Paradigma. Ein psychoanalytisches oder was auch immer,
konstruktivistisches. Ja, da würden wir den Buddhismus verfälschen. Wir können nicht den Buddhismus in eine westliche Sprache übersetzen, weil das eine völlig unterschiedliche Sichtweise ist. Es gibt, sonst hätten wir ja den Buddhismus schon lange.
Ja, ich bin ja das, was ich denke. Ich bin meine Sprache. Ich bin ja nicht Pali, ich denke nicht in Pali oder sonst kriegt man, ich denke in Deutsch oder in einer
anderen. Ja, aber damit verstehen wir ihn dann nicht. Das ist ja das Problem, dass wir können ja nicht davon ausgehen, dass unsere Sprache allgemeingültig ist. sondern die buddhistische oder Pali oder Sanskrit-Sprache und auch vor 2000 Jahren oder über 2000 Jahren hat ein ganz anderes Verständnis in den Begriffen von dem, was, welche Begriffe wir heute haben.
Da habe ich ein gutes Beispiel für. Es gibt in englischsprachigen Ländern gibt es das Wort Light Pollution und auch andere Formen von Pollution. Auf Deutsch kann man das nicht übersetzen. Ja, es gibt keine Lichtverschmutzung, weil das passt nicht. Und es
Light Pollution.
Ja, also Light Pollution, genau. Und politisch ist das ein großes Thema. Also die Medien sind voll von Light Pollution, es wird sich darum gekümmert und im Deutschen null. Weil es dafür kein Wort gibt.
Dafür wird es bei uns bald sterben.
Ja. Oder ein anderes Beispiel, schon das Wort Buddha.
Ja, genau.
Das ist ein Sanskrit-Wort, das heißt der Erwachte. Und das übersetzen wir nicht. Oder das Wort Nirvana übersetzen wir nicht. Oder das Wort Bodhisattva übersetzen wir nicht. Das ist ein buddhistischer Fachbegriff, ja. Und ein paar Begriffe, Sanskrit-Begriffe oder Pali-Begriffe wie Vipassana oder Shamatha, die werden als buddhistische Fachbegriffe in diesen Originalen sozusagen sich etablieren. Und bis der Buddhismus im Westen wirklich Wurzeln fasst, dass es eine eigenständige europäische Tradition des Buddhismus gibt, die sich selbst tragen kann, das wird noch Generationen gehen, weil diese Übertragung auf den Westen noch läuft. Der Westen ist noch dabei, sich das anzueignen. Und wenn wir sagen würden, dann machen wir eine psychoanalytische Übersetzung, ja, was macht man dann, wenn man über die Psychoanalyse hinaus ist? Ja, heute gilt Psychoanalyse als eine Phase der psychologischen Geschichte, aber nicht mehr als der letzte Schrei. Ja? Und wenn man heute mit psychoanalytischen Werkzeugen den Buddhismus kommunizieren wollte, wäre man 50 Jahre zu spät. Ja? Selbst mit Systemtheorie, würde man nur bestimmte Kreise damit ansprechen. Ne? Und es ist schon richtig, der Buddha selber hat schon gesagt, dass man das in der eigenen Sprache lernen soll. Und schon im alten Indien gab es verschiedene Sprachen, gab es diese Übersetzungsprobleme. Ne? Mhm. Und es wurde sogar davon geredet, dass es gut ist, das da mal in der Muttersprache zu lernen, weil die Worte in der Muttersprache eine Herzbedeutung haben. Ne? Mhm. Und wir versuchen das ja auch. Wir machen unsere Meditationen auf Deutsch, wir machen diese Abende auf Deutsch, aber wir sind noch bescheiden in unserer Einschätzung der Übersetzungsleistung. Wir glauben nicht, dass wir schon die Tiefgründigkeit der Sanskrit-Begriffe oder der Pali-Begriffe schon komplett vermitteln können, ohne diese Begriffe auch mal herzunehmen. Ja. Also alleine dieses Wort Leiden. Ja. Also ist es jetzt Unzulänglichkeit oder ist es Imperfektion oder ist es wirklich Leiden? Es ist mehreres von dem. Es ist alles das.
Das ist doch eine Spekulation.
Nein, es ist keine Spekulation.
Ein Native Speaker mehr, der Pali gesprochen hat, wie vor 2000 Jahren.
Es ist nein, aber man
kann. Punkt die Interpretation.
Aus dem Zusammenhang. Aus dem Zusammenhang. Aus dem Kontext.
Und oder Interpretation.
Ne, von den Lehrern, die.
Es gibt ja auch eine Tradition, die bis heute, eine 2500 Jahre alte Tradition in Asien. Und wir müssen von deren Verständnis ausgehen, ja. Und jetzt gucken, ob unsere Begriffe dazu passen. Und die meisten passen nicht.
Die ganze Kultur berücksichtigt.
Genau. Also man kann nicht den Buddhismus, das haben hier im Westen auch einige besucht, so vor 50 oder 100 Jahren gab es Leute, die haben sich dann nur die Schriften vorgenommen und haben dann versucht, den Buddhismus daraus zu verstehen, sind aber nie nach Asien gereist, haben nie irgendwelche Mönche kennengelernt, haben nie irgendwelche Meditationen kennengelernt und haben dann sozusagen den Buddhismus daraus interpretiert. Wenn man das heute liest, langt man sich an den Kopf, weil das ist völlig wirklich Unsinn dabei rausgekommen.
Sie haben völlig recht, nur die Sprache gibt es eben nicht. Wenn Sie jetzt in der Sprache, die bis jetzt als Übersetzung da ist, das erklärt hätten, dann hätten Sie einfach gesagt, alles Zusammengesetzte vergeht, alles ist Leiden, was war das Letzte und so weiter. Aber Sie hätten davon nichts verstanden im Grunde genommen, was es bedeutet. Und das ist jetzt eben der Versuch, zu verstehen, was damit wirklich gemeint ist. Wir sind nicht davon, ist nicht so, dass man das jetzt lernen soll, Pali oder Sanskrit sondern es ist der Versuch, wirklich zu verstehen, was damit gemeint ist. Und das ist hier eben der Sinn auch der Abende, wirklich zu verstehen, was mit den Sachen gemeint ist.
Ja. Eine
letzte Bemerkung noch dazu, weil das Problem, das Sie schildern, hat jede Kultur gehabt, wo der Buddhismus hinkam. Ja. Jede Kultur. In den Kulturen gab es verschiedene Möglichkeiten, wie man mit diesem, mit dieser Schwierigkeit umgeht. Das war in Japan so, das war in Tibet so, das war in Sri Lanka, überall so. Und die Frage, wie geht jetzt, also wie machen die Menschen, die sich für das Dharma interessieren, wie machen die das? Und da gibt's einmal die Reaktion, die es dann wirklich, wirklich wissen wollen, gehen in die Ursprungsländer. Also Marpa, der runtergegangen ist nach Tibet, Marpa, der runtergegangen ist nach Indien und es da gelernt hat, ja, oder andere chinesische Pilger, die nach Indien gegangen sind, um es dort zu lernen. Die haben dann Sanskrit gelernt, sind an die indischen buddhistischen Universitäten gegangen und so weiter. Eine andere Möglichkeit, das, was es in dem Land schon gibt, sammeln und aufnehmen und sich mit auseinandersetzen, ja. Das hat zum Beispiel Milarepa getan. Oder man lädt die Lehrer ein, die Übertragung haben, die Originalbedeutung verwirklicht haben, man lädt die ein, in den Westen zu kommen. Und auch das gab es mit Bodhidharma, mit der nach China gegangen ist, oder mit Guru Rinpoche, der nach Tibet eingeladen wurde, Atisha, der nach Tibet eingeladen wurde, oder mit Lama Gendun, der 30 Jahre oder wie viel waren es in Frankreich für Europa gelehrt hat. Ja. Und dort seine Schüler ausgebildet hat, die 30 Jahre bei ihm meditiert haben. Ne? Und seine Schüler wiederum sind unsere Lamas hauptsächlich, die hierher kommen. Ne? Und da hört man aber auch oft, dass sie die tibetischen Begriffe dann kurz erläutern. Einfach um sicherzugehen, dass man mit einer eindimensionalen Übersetzung nicht zu oberflächlich bleibt. Aber das ist eben die Phase jetzt. Wir haben diese Möglichkeit, dabei zu tragen zu dieser Übertragung und dieses wertvolle Wissen hier zu erschließen für uns. Und das kann man als Geschenk verstehen und daran mitwirken. Ja. Oder man sagt sich, ich gucke mir das nächstes Leben an, wenn es dann angekommen ist. Ne. Okay, dann für heute Schleifchen dran. Wir setzen uns nochmal mit geradem Rücken hin. Rechte Hand ruht in der linken, Daumen berühren sich leicht. Und wir üben, so wie der Buddha seine Schüler eingeleitet hat. Beim Einatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir ein. Beim Ausatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir aus. Und wie immer bei dieser Übung nehmen wir wahr, was alles sonst noch im Bewusstsein vor sich geht. Nur das, was jetzt bemerken, und dass es nicht nur so halbbewusst oder gar unterbewusst vor sich geht. Unser Fokus bleibt beim Atmen. Wir sind dessen gewahr, was in unserem Bewusstsein passiert. Wir verstehen, dass das der Schlüssel ist, den eigenen Geist zu beobachten. Und wer mag, kann sich vorstellen, wie der Buddha, um den es heute ja den ganzen Abend ging, hier im Raum präsent ist. Seit 25 Jahren geht es in diesem Raum um Buddhas Lehre. Also jeder Backstein in den Wänden hier atmet Buddha. Und wer mag, stellt sich vor, er ist hier mitten unter uns. Das Kostbare ist seine Lehre, die uns ermöglicht, uns vom Leiden zu befreien. wir haben heute die Qualitätssiegel sozusagen dieser Lehre gelernt, das, was eine buddhistische Lehre von anderen unterscheidet. Und damit haben wir ein Qualitätsmerkmal, um befreiende Lehren von nicht befreienden Lehren auseinanderhalten zu können. Damit werden wir selbstständig. Und das ist, was der Buddha wollte. Praktizierende, die eigenständig auf dem Weg sind, die erwachsen werden, die sich befreien. Und wer mag, kann sich vorstellen, dass der Buddha zu jedem von uns kommt und seinen Segen gibt, dass uns dieser Weg gelingt. Und er gibt den Segen mit dem Mantra, der diesen Weg zur Befreiung, für diesen Weg zur Befreiung motiviert. Das Mantra heißt auf Deutsch übersetzt, geh, geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Und der Buddha ist jetzt direkt vor uns und gibt den Segen. Theata om gate, gate, paragate, parasangate, bodhisoha. Und beim zweiten Segen werden wir gewahr, dieser Weg führt zur Befreiung bis zum Ende. Viele sind ihn gegangen und haben gezeigt, dass es geht. Viele von unseren Lehrern haben diesen Zustand von Befreiung erreicht. Es geht. Und diese Zuversicht gibt er mit dem zweiten Segen. Tetra, gatte, gatte, paragatte, parasamgatte, bodhisoha. Und beim dritten Mal denken wir an alle die, die virtuell hinter uns sitzen, denen wir werden helfen können, wenn wir die Befreiung erlangt haben, wenn wir Verwirklichung erlangt haben. Und den Segen nehmen wir für die mit. Theata om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Wir wünschen, dass alles Gute, das heute Abend entstanden ist, nützlich wird für uns und für alle Wesen, um Leid zu überwinden und Glück zu erlangen, das Erkennen vom eigenen Geist. Danke fürs gemeinsame, tapfere Frösteln. Ja, das Herz wurde warm. Danke dir, Johannes, für die tiefgründigen Worte. Und
was haben wir
die Muskeln. Das nächste Mal, da ist noch nicht der 20. Jetzt habe ich den Zettel nicht parat. Stand
irgendwas mit Liebe, mit Gefühl, nächsten
Mal oder so? Die vier Unermesslichen, glaube ich.
Das wäre dir.
Drei Qualitäten. Genau, ja. Genau. Die vier Unerlässlichen.
Ach so, das sind die
genau. Da können wir dann nochmal über. Genau, da können wir nochmal über den Unterschied zwischen Gleichmut und Gleichgültigkeit philosophieren, aber auch den Unterschied mit Freude und mit Gefühl und der Unterschied zwischen Liebe und Mitgefühl, das sind so interessante Färbungen. Dann danke fürs Dabeisein. Man sieht sich und wer jetzt noch Lust hat zum Vertiefen, wir haben oben eine Bibliothek, da stehen 1000 Buddha-Bücher, 950 in deutscher Sprache. Wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen, dort mal zu stöbern und zu gucken und mit uns noch weiter zu diskutieren. Gute Zeit und man sieht sich wieder.
Dankeschön.